19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Hausdurchsuchung in Herliberg.
Die Staatsanwaltschaft 3 hat gestern ein Verfahren wegen Verdacht auf Verletzung des Bankgeheimnisses gegen Nationalrat Christoph Blocher eröffnet.
Das juristische Nachspiel zur Affäre Hildebrand. Dann Klinkenputzen in Brüssel, wie zwei Bundesräte bei der EU für die Schweizer Interessen werben und dort quasi gleichzeitig das Steuerabkommen mit Großbritannien besiegeln. Ein Durchbruch für die Schweiz oder ein Affront gegen die EU? Unser Schwerpunkt. Und schließlich Nonsens und Unsinn. Eine vergnügliche Ausstellung über eine höchst merkwürdige Literaturgattung. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Wie geht es weiter im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz? Um das zu klären, reisten heute gleich zwei Bundesräte nach Brüssel. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Außenminister Didier Burkhalter. Und sie trafen viele Spitzenpolitiker, darunter auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Urs Bruderer.
Die diplomatischen Nettigkeiten waren schnell abgelesen, der diplomatische Klartext unüberhörbar.
Je crois que j'étais très sincère dans les échanges que j'ai eu aujourd'hui en exprimant un peu notre frustration.
Er habe seinen Frust klar zum Ausdruck gegeben über die wenigen Fortschritte in den letzten Jahren, so EU-Kommissionspräsident Barroso. Seit Jahren fordert die EU eine neue Grundlage für die bilateralen Beziehungen, auch heute wieder. Die EU wolle einen qualitativen Sprung in den Beziehungen zur Schweiz. Wenn die Schweiz weiterhin über Zugang zum EU-Binnenmarkt verhandeln wolle, müsse sie Lösungen für eine dynamischere Übernahme von EU-Recht vorlegen und für eine unabhängige Überwachung der Abkommen mitsamt einem unabhängigen Gerichtshof. Kurz, die Roadmap des Schweizer Bundesrates überzeugt in Brüssel nicht. Diese Roadmap sieht ja vor, die für die EU über- und vorgeordneten institutionellen Fragen erstmal anhand der Verhandlungen in einem Bereich, nämlich im Bereich des Strommarktes, zu lösen. Über das Vorgehen könne man diskutieren, so Barroso. Was zähle, sei aber der Inhalt. Und diese Botschaft ist offenbar bei Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf angekommen.
Wir sind der Auffassung, dass wir im Bereich Institutionelles Grundsätzliches diskutieren müssen.
Eine koordinierende Arbeitsgruppe soll diese Diskussionen begleiten. Auch die Kantone sollen in der Schweiz einbezogen werden.
Wir sind jetzt aufgefordert, Vorschläge zu machen, und wir werden in den nächsten Wochen die Eckwerte ausarbeiten und dann entsprechende konkrete Vorschläge auch Herrn Präsident Barroso und seinen Mitarbeitenden unterbreiten.
In diese Gespräche in Brüssel heute platzte die Nachricht, dass die Schweiz und Großbritannien die Änderungen an einem bilateralen Steuerabkommen unterzeichnet hätten. Einem Abkommen, das die EU-Kommission kürzlich noch als wohl unvereinbar mit EU-Recht kritisierte. Dass die Änderungen jetzt ausreichend seien, wie die Schweizer Behörden das behaupten, und das Abkommen damit EU-konform, wollte bei der Kommission heute niemand bestätigen. Dass man diese Unterzeichnung ausgerechnet heute bekannt gemacht hat, wurde aber, so hört man, als Provokation empfunden.
Das war Urs Bruderer in Brüssel. Und über diese Provokation sprechen wir gleich mit ihm nach den Nachrichten des Tages. Die hat Ueli Zindl.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat gegen SVP-Nationalrat Christoph Blocher ein Strafverfahren wegen Verdachts der Verletzung des Bankgeheimnisses eröffnet. So wurden an Blochers Wohnort und an einem Firmensitz Hausdurchsuchungen durchgeführt. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. Bereits ermittelt wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Bank Sarasin und einen Thurgauer Anwalt. Es solle insbesondere geklärt werden, ob Blocher eine strafrechtlich relevante Beteiligung bei der Weitergabe von geheimen Bankdaten vorgeworfen werden könne. Die Medienmitteilung erfolgte laut Staatsanwaltschaft, weil die Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens von der Verfahrenseröffnung Kenntnis erhielt. Die bernischen Kraftwerke BKW wollen für die Zukunft auf erneuerbare Energien setzen. Das Kernkraftwerk Mühleberg soll nicht über das Jahr 2022 hinaus genutzt werden. Das wurde mit der neuen Unternehmensstrategie der BKW beschlossen. So soll in Zukunft der Strom der BKW vor allem aus Wasser- und Windkraftwerken stammen. Gegenüber Schweizer Radio DRS sagte BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche, Die vorzeitige Abschaltung des AKW Mühleberg aus wirtschaftlichen oder sicherheitstechnischen Gründen sei nicht ausgeschlossen. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats will, dass der Bundesrat die Verhandlungen mit den USA über einen Austausch von Polizeidaten weiterführt. Die Kommission entschied mit 15-8 Stimmen, das Verhandlungsmandat des Bundesrats zu unterstützen. Die Rechtskommission des Nationalrates hatte dagegen den Abbruch der Verhandlungen verlangt. Die USA drohen damit, die Visumspflicht für Schweizer Touristen wieder anzuführen, sollte die Schweiz den Datenaustausch nicht zulassen. Mit einer Schweigeminute ist in allen Schulen Frankreichs der Opfer des Anschlags von Toulouse gedacht worden. Präsident Sarkozy und der sozialistische Präsidentschaftskandidat Hollande nahmen an Pariser Schulen an solchen Gedenkanlässen teil. Die Behörden fahnden mit Hochdruck nach dem Täter, der gestern in einer jüdischen Schule 3 Kinder und einen Lehrer erschoss. Mit derselben Waffe waren letzte Woche bereits 3 Soldaten getötet worden. Ein spanisches Gericht hat den früheren Umweltminister Jaume Matas wegen Korruption zu 6 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Palma de Mallorca stellt in seinem Urteil fest, Matas habe als Regierungschef der Balearen öffentliche Gelder unterschlagen. Matas soll in den größten Korruptionsfall in der jüngsten Geschichte Spaniens verwickelt sein. Der Korruptionsfall hat auch das spanische Königshaus erreicht. Gegen den Schwiegersohn des spanischen Königs, Iñaki Urdangarín, wird ebenfalls ermittelt. In Irak sind bei einer Reihe von Bombenanschlägen mehr als 40 Menschen getötet worden. Fast 190 weitere Personen seien verletzt, melden Spitäler und Sicherheitskräfte. Unbekannte zündeten Bomben unter anderem in Bagdad, Kirkuk und Kerbala. Der Vatikan hat die Kirche von Irland scharf kritisiert wegen des jahrzehntelangen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch katholische Priester. Die Bischöfe seien ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen und hätten bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle schwere Versäumnisse begangen. Papst Benedikt XVI. Hatte die Untersuchung vor 2 Jahren angeordnet. Betroffen waren 4 irische Erzdiözesen sowie Ordenseinrichtungen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.296 Punkten minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.184 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,58 gehandelt, der Dollar zu 91,12 Rappen. Das Wetter, im Norden oft sonnig, mit einigen Nebel- und Wolkenfeldern, im Süden in der Nacht auf Mittwoch stellenweise nass, tagsüber wieder sonnig, bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Und mit diesen Themen geht's hier weiter. Stunde der Wahrheit, 2 Bundesräte in Brüssel und das Steuerabkommen mit Großbritannien. Moment der Umkehr, die Berner Kraftwerke wollen weg vom Atom und setzen auf Grün. Dann Kriegsmedizin in Syrien.
J'ai opéré 89 blessés de guerre et il y en a 9 qui sont morts sur la table d'opération même et 2 qui sont morts.
89 Opfer habe ich operiert, sagt der französische Arzt von Médecins Sans Frontières. 11 davon starben ihm unter den Händen. Weiter, Rolle rückwärts. Das konservative Frauenbild der Republikaner.
Bad for the party, it's bad for women. It's bad for the women's movement.
Schlecht für die Partei, schlecht für die Frauen, schlecht für die Frauenbewegung. Außerdem, nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Das nächste Mal geht's um Staatsverträge vors Volk und schließlich vom Sinn des Unsinns. Eine Ausstellung im Zürcher Strauhaus. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Zuerst aber zum Aufreger des Tages. Die Affäre Hildebrand zieht weitere Kreise. Nun ist Christoph Blocher ins Visier der Justiz geraten. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ließ an Blochers Wohnsitz und an einem Firmensitz Hausdurchsuchungen durchführen. Gegen den SVP-Politiker wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Bankgeheimnisses eröffnet. Einzelheiten von Raphael von Matt.
Nach dem Rücktritt von Philipp Hildebrand als Nationalbankpräsident beschäftigt sich die Zürcher Justiz nun intensiver mit Christoph Blocher. Corinne Bouvard, Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, bestätigt eine Meldung des Nachrichtenmagazins 10 vor 10.
Die Staatsanwaltschaft 3 hat gestern ein Verfahren wegen Verdacht auf Verletzung des Bankgeheimnisses gegen Nationalrat Christoph Blocher eröffnet.
Christoph Blocher hatte Anfang Dezember Dokumente über die umstrittenen Devisengeschäfte des damaligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand zugespielt erhalten. Und er ging damit zur damaligen Bundespräsidentin Micheline Calmiret. Später berichtete die Weltwoche ausführlich über den Fall. Unklar ist, woher die Zeitung ihre Informationen hatte. Nun hat die Zürcher Justiz den Verdacht, dass Altbundesrat Blocher gegen das Gesetz verstoßen hat, wie Corinne Bouvard sagt.
Die Strafuntersuchung steht im Zusammenhang mit der Weitergabe der geheimen Bankdaten durch einen IT-Mitarbeiter der Bank Sarasin.
Durch das Strafverfahren soll die Rolle des SVP-Nationalrats im Fall Hildebrand geklärt werden. Zu diesem Zweck wurden Blochers Haus in Herliberg und sein Firmensitz durchsucht. Christoph Blocher war sich während der ganzen Affäre Hildebrand offenbar bewusst, wie glatt das juristische Terrain war, auf dem er sich bewegte. So ging er mit den geheimen Bankdaten erst zur Bundespräsidentin, nachdem er als Nationalrat vereidigt war. Seither genießt er parlamentarische Immunität. Weshalb wird nun dennoch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet? Dazu die Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft Zürich, Corinne Bouvard.
Diese parlamentarische Immunität gilt nur für strafbare Handlungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit als Parlamentarier stehen. Davon ist man vorliegend nicht ausgegangen.
Christoph Blocher selber wollte sich auf Anfrage nicht zum Strafverfahren äußern. Eine Hausdurchsuchung bei einem Altbundesrat, das ist außergewöhnlich. Nach wie vor gilt die Unschuldsvermutung.
Das war ein Bericht von Raphael von Matt. Der Steuerdeal mit Großbritannien ist also auf gutem Weg. Heute haben ihn Diplomaten in Brüssel unterzeichnet. Das Abkommen sieht vor, dass das Bankgeheimnis gewahrt wird, dass aber die Herkunftsländer der Kunden eine Abgeltungssteuer bekommen. Bisher hat sich die EU auf den Standpunkt gestellt, dass es in Steuerfragen keine bilateralen Vereinbarungen geben dürfe. Urs Bruderer in Brüssel, ich bin mit ihm nun verbunden. Wie hat die EU-Kommission auf diesen schweizerisch-britischen Steuerdeal reagiert? Wirklich so provoziert, wie Sie es angedeutet haben vor kurzem?
Offiziell nicht. Offiziell hat sie zurückhaltend reagiert und gesagt, man wolle jetzt mal prüfen, was da unterzeichnet wurde. Man habe das ja noch nicht gesehen. Das ist ein wenig merkwürdig, weil die Schweizer Seite sagt, die EU-Kommission habe den Entwurf dessen, was unterschrieben wurde, sehr wohl schon gesehen und sie habe dem auch das grüne Licht gegeben. Die britische Seite habe das der EU vorgelegt. Man muss daraus schließen, dass die EU sich heute ziemlich überrumpelt vorgekommen ist, als diese Nachricht hereinplatzte mitten in den Gesprächen, die man mit den Schweizer Bundesräten geführt hat, auch über Steuerthemen. Und man hört aus EU-Kreisen schon, dass man das ja als große Provokation empfunden hat, im Moment wenigstens, dass das gerade heute kommuniziert wird.
Aber das war ja wohl kein Zufall.
Die Schweizer behaupten doch, das sei ein Zufall. Das sei der Zufall zweier unabhängiger Fahrpläne, einerseits mit den Briten und der EU-Kommission und andererseits mit der EU-Kommission allein.
Neben Großbritannien hat die Schweiz ja auch mit Deutschland ein ähnliches Abkommen ausgehandelt. Wie geht's denn hier jetzt weiter?
Da muss man zuerst einmal die innenpolitischen Widerstände in Deutschland gegen dieses Abkommen ausräumen. Die sind beachtlich. Wenn das gelingt, dann ist im Prinzip ein ähnlicher Zusatz denkbar wie den, den man jetzt gemacht hat für das britische Abkommen, um das Abkommen EU-konform zu machen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es dann in beiden Ländern noch nicht vorbei ist und dass diese Abkommen auch noch durch die nationalen Parlamente müssen. Und ich stelle mir vor, das könnte insbesondere in Deutschland auch noch eine große Hürde sein, ein Abkommen durch den Bundestag absegnen zu lassen, das sagt, deutsche Steuerzahler bleiben für den deutschen Fiskus anonym, sollen für den deutschen Fiskus anonym bleiben, wenn sie ihr Geld auf einer Schweizer Bank parkieren. Das wird noch schwierig sein.
Urs Bruderer in Brüssel, wir reden gleich weiter, denn es gab ja eben auch noch das Treffen der Schweizer Bundesräte mit den Spitzen der EU. Zunächst aber bleiben wir noch bei diesem Steuerabkommen. Was bringt es denn der Schweiz noch? Nicht mehr viel, sagen Schweizer Europaexperten. Oliver Washington.
Der Jubel war groß im letzten Herbst. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf unterzeichnete mit Deutschland und Großbritannien bilaterale Steuerabkommen. Die EU jedoch reagierte kritisch und verlangte Nachverhandlungen. Nun liegt das Resultat dieser Nachverhandlungen für Großbritannien auf dem Tisch. Die offizielle Schweiz zeigt sich noch immer zufrieden, man habe erreicht, was man wollte. Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Universität Basel, beurteilt das jedoch ganz anders.
Die Schweiz hat sich mit ihren ursprünglichen Plänen in keiner Weise durchsetzen können. Sie hat sozusagen zugeben müssen, dass das, was man ursprünglich wollte, so nicht erreichbar war.
Das ursprüngliche Ziel des Abkommens, das Problem der alten unversteuerten Gelder auf Schweizer Konti lösen und für die Zukunft sicherstellen, dass die Briten alle ihre Gelder in der Schweiz korrekt versteuern. Sie sollen aber anonym bleiben dürfen. Das Zauberwort hier, die Abgeltungssteuer. Den Abgeltungscharakter kann die Schweiz zwar rüberretten, sie muss auf Druck der EU aber einen Bereich aus dem Abkommen mit Großbritannien rausnehmen, konkret die Steuern auf Zinserträgen. Dazu kommt noch eine zweite brisante Neuerung. Die Schweiz anerkennt mit dem Änderungsprotokoll explizit, dass die heutige Lösung schon bald wieder überholt sein dürfte. Die Schweiz wird wohl weiter nachgeben müssen, und zwar dann, wenn sich das EU-Recht weiterentwickelt und das heißt weiter ausdehnt. Christa Tobler beschreibt dies mit einem Bild.
Optisch kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn der Bereich auf der Seite der EU und auch des bilateralen Abkommens wächst, dann wird der Bereich auf der anderen Seite, den die Mitgliedstaaten und damit auch die Schweiz noch eigenständig regeln können, wird entsprechend kleiner, und zwar genau entsprechend.
Mit dieser Einschätzung ist Christa Tobler nicht alleine. Diese teilt auch der Europarechtsexperte von der Universität Bern, Thomas Gauthier. Diese Einschätzung ist brisant. Die EU überarbeitet seit einiger Zeit die Zinsbesteuerungsrichtlinie. Sie will weitere Bereiche regeln, beispielsweise die Besteuerung von Dividenden. Ziel auch hier, Steuerschlupflöcher stopfen. Wenn die EU hier dereinst eine Lösung haben wird, dann fallen die Dividenden aus dem Abkommen zwischen der Schweiz und Großbritannien heraus und wird dieses immer mehr zusammenschrumpfen. Das EU-Recht Vorrang habe sei unter Fachleuten immer klar gewesen. Trotzdem strebte die Schweiz Abkommen an, welche EU-Recht gleichwertig sein sollen. Warum? Das sei ihr immer steierhaft gewesen, so Christa Tobler.
Es ist eigentlich aus juristischer Sicht klar von Anfang an, und das hätten auch die Mitgliedstaaten wissen müssen, die solche Abkommen mit der Schweiz geschlossen haben. Es war von Anfang an klar, dass das gar nicht geht. Man hatte es gewusst und man hat es trotzdem versucht. Warum, was man damit erreichen wollte, ist mir persönlich unklar.
Fazit: Die Schweiz hat schlecht verhandelt. Ob das ein gutes Omen für das Steuerabkommen mit Deutschland ist, das auf Druck der EU ebenfalls ergänzt werden muss, wird sich weisen.
Harte Worte. Soweit Oliver Washington. Und nun zurück zu Ihnen, Urs Bruderer. Beim Doppelbesuch der Bundesräte in Brüssel ging es ja nicht nur um Geld und Steuern. Es harzt ja seit längerem zwischen Bern und Brüssel. Ist man da irgendwo weitergekommen?
Wenn Sie so direkt fragen, dann würde ich sagen, nein. Es sei denn, man wolle eine gewisse weitere Verhärtung der Tonart als Fortschritt bezeichnen. Die EU fordert von der Schweiz ganz klar Lösungsansätze für die aus Sicht der EU grundlegenden institutionellen Fragen. Die Schweiz soll da, wo sie am EU-Binnenmarkt teilnimmt, EU-Recht dynamischer, automatischer oder unkomplizierter oder wie man dem auch immer sagen möchte, übernehmen. Und sie soll die diesbezüglichen Abkommen unabhängig überwachen lassen, auch gerichtlich unabhängig. Und die Bundesräte auch andererseits haben heute zwar versprochen, zwar gesagt, dass sie Lösungsansätze bis in ein paar Wochen ausarbeiten möchten und Brüssel vorlegen möchten. Sie haben aber nach dem Treffen gegenüber der Presse auch gesagt, wir haben gar nichts versprochen, wir haben nur unsere Bereitschaft signalisiert, Lösungen zu suchen.
Ja eben, die EU pocht darauf, dass die Schweiz bei neuen bilateralen Verträgen quasi automatisch das EU-Recht für die Schweiz übernimmt, ein Tabu, völlig unvorstellbar für Bern. Wo liegt denn jetzt da ein Kompromiss?
Man darf sich das ja nicht wie eine Maschine vorstellen. Brüssel ist nicht eine Maschine, die Gesetze produziert, die dann automatisch in 27 Ländern und womöglich auch in der Schweiz auch gleichzeitig von einem Drucker ausgespuckt würden. Wie EU-Recht umgesetzt werden kann und wie EU-Recht dynamischer, automatischer, unkomplizierter, schneller, unbürokratischer übernommen werden kann. Dafür gibt es Modelle, zum Beispiel im Schengen-Abkommen, da ist die Schweiz schon dynamischer, zum Beispiel im EWR. Die EWR-Länder sind auch dynamischer als die Schweiz. Es gibt Modelle, über diese Modelle kann man diskutieren, wenn man möchte. Man wird das Rad nicht neu erfinden können, man muss Lösungen suchen und die Palette der Lösungen liegt für die Eingeweihten eigentlich auf dem Tisch.
Die EU steckt momentan in einer tiefen Krise, einer Schuldenkrise. Sie hat sehr viel mit sich selbst zu tun. Hilft das der Schweiz?
Es hilft ihr wahrscheinlich, wenn sie solche Steuerabkommen abschließt, wie jetzt mit Großbritannien oder mit Deutschland. Diese Länder brauchen dringend Geld und sind darum vielleicht auch leichter bereit, einen solchen Deal einzugehen. Und es hilft ihr vielleicht auch zusammen im Verhältnis zur EU, weil die EU ganz andere Sorgen derzeit hat als ihr Verhältnis zur Schweiz. Das ist nach wie vor nicht oberste Priorität. Wenn die Schweiz auf Zeit spielt, dann hilft ihr dieser Umstand.
Eben. Das heißt ja im Klartext, man muss sich in Bern gar nicht so drängen lassen, man kann wirklich ein bisschen zuwarten.
Kommt darauf an, wem man zuhört. Wenn man Barroso zuhört, der versucht, so etwas wie zunehmende Ungeduld zu signalisieren. Insbesondere, wenn man den Mitarbeitern der EU-Kommission zuhört, da bekommt man schon mal den Eindruck, jetzt ist dann wirklich endgültig genug. Hankerum weiß man nicht genau, was da drohen könnte. Barroso sagt auch explizit, er wolle die Schweiz nicht unter Druck setzen. Und Bundesrat Burkhalter hat nach dem Treffen gesagt, er sei bereit, eine Lösung zu suchen, er sei bereit zu verhandeln, aber Verhandlungen können auch schiefgehen. Es kann auch am Ende so sein, dass man keine Lösung findet.
Das waren Informationen von unserem Korrespondenten Urs Bruderer zum Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz, nachdem zwei Bundesräte heute in Brüssel waren. Die Berner Kraftwerke AG, die BKW, präsentierte heute die neue Unternehmensstrategie. Statt einem neuen AKW sollen künftig erneuerbare Energien den Strom liefern. Der Konzern, der das umstrittene Kraftwerk Mühleberg betreibt, er will auch die Unternehmensführung erneuern. Der langjährige Chef Kurt Rohrbach wechselt in den Verwaltungsrat. Damit tritt eine Figur in den Hintergrund, welche für viele als Inbegriff der Atomlobby gilt. Caroline Ahn.
Der Blick auf dem Papier, zwischendurch auf die Zuhörer gerichtet, wenig Mimik. Kurt Rohrbach referiert den Geschäftsgang der BKW an der Bilanzmedienkonferenz ruhig und bestimmt wie immer. Dabei ist in diesem Jahr seit Fukushima wenig geblieben, wie es war. Zum Beispiel die Gesuche für neue Atomkraftwerke, die Hoffnung für die Energiezukunft. Kurt Rohrbach.
Was doch sehr speziell war, praktisch von einem Tag auf den anderen wussten wir, dass diese Gesuche eigentlich praktisch wertlos waren.
12 Jahre ist Rohrbach Chef der BKW, weitere 10 Jahre war er in der Geschäftsleitung. Über 20 Jahre hat er den Energiekonzern mitgelenkt, verliert in der Rede aber kein Wort darüber, dass er den Chefsessel bald räumt. Kommt da keine Wehmut über den Wechsel auf?
Ja, nein, der wäre ja so oder so einmal gekommen, jetzt haben wir es etwas schneller umgesetzt und in einer Form umgesetzt, wie ich glaube, dass alle zufrieden sind. Also ich gehe das jetzt positiv an.
Alle zufrieden? Die BKW stand in Umweltkreisen häufig in der Kritik. Der ehemalige SP-Nationalrat und Umweltpolitiker Rudolf Rechsteiner sagt rückblickend,
Herr Rohrbach war Teil dieser ideologisch festgefahrenen Atomlobby, die einfach nicht auf neue Technologien umschwenken wollte.
Doch dies ist auch für den SP-Mann Rechsteiner nur die halbe Wahrheit. Denn bei aller Kritik, es gibt auch ein großes Lob. Rohrbach habe mit Windparks und Solaranlagen als erster den Weg der erneuerbaren Energien beschritten.
Er war vielleicht der Erste unter den großen Verbundwerken, der aktiv diese Technologien auch von innen kennenlernte. Und in dem Sinn unterscheidete er sich positiv von den anderen CEOs.
Denn er habe den Grundstein für die heutige Ökostrategie gelegt. Leider habe die BKW nicht früher ans Potenzial geglaubt.
Wenn wir als Parlamentarier eingeladen wurden, hat man immer gezeigt, schaut mal hier, unser neues Windkraftwerk, es ist wahnsinnig, wir sind die Größten, aber es bringt fast nichts.
Scharfe Töne musste sich der Opernfreund Rohrbach jahrelang anhören, doch das gehört für ihn zum Job. Heute ist er versöhnlich.
Es war nie in einem Ausmaß, dass es unter der Gürtellinie oder in einer Art persönlich oder sogar gewalttätig wurde, wie das in den 70er Jahren, 80er Jahren der Fall war. Also ich glaube, da haben wir in der politischen Kultur doch ein bisschen etwas Fortschritte gemacht und etwas gelernt.
Nun wird er in den Verwaltungsrat wechseln, an die Seite von Urs Gasche. Freunde, seien sie, sagt Gasche, schätzten einander sehr, auch wenn sie nicht immer der gleichen Meinung seien.
Wir zwei können gut streiten, wir können gut Meinungsdifferenzen haben, wir können auch mal so etwas säuerlich aufeinander sein.
Was bei der Veränderung im letzten Jahr wohl kaum zu vermeiden war. Doch Kurt Rohrbach ist es sich eigentlich geübt, in einem quirligen Umfeld Ruhe und Übersicht zu bewahren. Schließlich ist er passionierter Windhundzüchter. Auch wenn sich Verwaltungsräte grundsätzlich von Hunderudeln unterscheiden.
Mich faszinieren Rudelverhalten, nicht nur bei meinen Hunden, ich interessiere mich auch für Wölfe und so. Und das ist alles sehr spannend und gibt natürlich gewisse Parallelen auch zum täglichen Leben.
Ein Späßchen zum Schluss. Und lachen und freuen kann sich heute auch Rudolf Rechsteiner.
Die Strategie ist gut und sie stellen jetzt voll auf erneuerbare Energien und auf Energieeffizienz um. Das ist ein völlig neuer Schritt, den muss man anerkennen. Vollständig ist er dann, wenn man jetzt nicht noch 500 Millionen Franken Mühleberg nachwirft.
Natürlich bleibt der Zankapfel Mühleberg bestehen, mit dem kürzlichen Verwaltungsgerichtsurteil zur mangelnden Sicherheit. Und natürlich kontert auch Kurt Rohrbach mit mahnenden Worten an die Gegenseite, wenn es um erneuerbare Energien geht.
Da müssen auch die Umweltschützer oder die sich das auf die Fahne geschrieben haben, zu Kompromissen bereit sein.
Damit die Strategie aufgehe. Einige Streitpunkte bleiben also so wie früher.
Das war ein Beitrag von Caroline Ahn. In Frankreich läuft die Fahndung nach dem Mörder von Toulouse auf Hochtouren. Aus Angst, der kaltblütige Schütze auf dem Motorrad könnte erneut zuschlagen, hat Staatspräsident Sarkozy für die Region Toulouse die höchste Terroralarmstufe verfügt. Frankreich gedachte am Morgen mit einer Schweigeminute der Opfer der Anschläge in der jüdischen Schule. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
Helikopter schweben über Toulouse, Polizisten kontrollieren Passanten, viele sind verängstigt. Ein Student muss seinen Ausweis zeigen, um Zutritt zur Universität zu erhalten.
Nous demande de prouver notre identité pour pouvoir accéder à nos établissements. Ça crée un sentiment d'insécurité.
Das schaffe ein Gefühl der Unsicherheit. Eine Frau hat Angst, weil ihr ein Motorradfahrer gefolgt ist.
Il avait un casque noir, c'était une moto, mais j'ai eu peur.
Er hatte einen schwarzen Helm auf, ich hatte Angst. Das ganze Land ist noch immer fassungslos und aufgewühlt. Der Polizei fehlt noch immer trotz Großfahndung eine heiße Spur. In einer Schweigeminute wurde heute Vormittag überall der Opfer gedacht. Verschiedene Stimmen warnen aber auch, fremdenfeindliche Töne im Wahlkampf machten solche Taten möglich. Das sagen Leute auf der Straße, aber auch Politiker und Politologen. Andere finden, solche Bemerkungen seien unangebracht. Damit werde versucht, aus dem Unglück anderer politisches Kapital zu schlagen. Der Präsident des Jüdischen Rats Frankreich, Richard Barnier.
Ce que je peux dire, je ne vois pas de lien entre ce climat et la décision très structurée et très organisée de cet assassin.
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen diesem Klima und den Taten dieses äußerst entschlossenen Mörders. Er fasste seinen Entschluss nicht, weil er diesen oder jenen Satz im Wahlkampf gehört hat. Ein Zusammenhang mit dem Wahlkampf sollte nicht hergestellt werden.
Dire que c'est la campagne qui en est responsable, non, je crois que c'est faire des liaisons qui n'ont pas lieu d'être.
Doch der Mord wird den Wahlkampf beeinflussen. Davon ist Christoph Barbier überzeugt. Er ist Chefredaktor des Wochenmagazins L'Express.
Il va y avoir de la politique, il va y avoir de la polémique dans les jours qui viennent. D'abord, si le tueur n'est pas arrêté, si la
Psychologie. Es wird Diskussionen geben, man wird sich streiten. Wenn der Mörder nicht rasch verhaftet wird, wird man Sarkozy kritisieren und ihm vorwerfen, seine Polizei sei ineffizient. Wenn der Täter andererseits festgenommen ist, dann gerät je nachdem der eine oder andere ins Schussfeld der Kritik. Ist es ein rechtsextremer Täter, dann wird man Marine Le Pen ins Visier nehmen. Der Wahlkampf wird weitergehen, anders, aber meiner Meinung nach nicht weniger heftig als vorher.
La campagne va redémarrer. Elle redémarrera sur d'autres thèmes, sur un autre ton. Elle ne redémarrera pas, à mon avis, avec moins de virulence.
Das war ein Bericht von Rudi Mäder aus Paris. Es ist 19 Uhr und 29 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. In der nächsten gut Viertelstunde berichten wir über den gefährlichen Syrien-Einsatz eines Arztes, die abenteuerlichen Verhütungstipps der Republikaner, die nächste Abstimmung in der Schweiz und den höheren Unsinn in der Literatur. Gesicherte Informationen aus Syrien sind selten. Umso wertvoller sind die wenigen Berichte von glaubwürdigen Augenzeugen. Der 71-jährige Franzose Jacques Beres war als einziger westlicher Arzt 2 Wochen lang in der umkämpften Stadt Homs. Dort hat er unter schwierigen Umständen Dutzende von Gewaltopfern operiert. Jetzt ist der Arzt aus Syrien zurückgekehrt. Fredrik Steiger hat ihn am Rande des jüngsten Menschenrechtsgipfels in Genf getroffen.
Jacques Beres telefoniert gerade mit seiner Frau. In 2 Stunden müsse er hier in Genf vor über 1000 Leuten sprechen. Es sei ihm ein bisschen mulmig. Das klingt nach Kokettieren. Doch man nimmt dem salopp gekleideten Mann mit dem weißen Bart und der halblangen Mähne das Unbehagen ab. Zwar war er in den Tagen seit seiner Rückkehr in französischen Talkshows ein gefragter Mann. Doch wohler fühlt er sich in heiklen Kriegsgebieten beim Operieren. Da weiß er, das kann ich.
Je suis donc chirurgien un peu spécialisé dans la chirurgie des guerres, des conflits. Et ça fait plus de 40.
Er war in Dutzenden von Konflikten in Vietnam, im Libanon, in Liberia, im Sudan, in Tschetschenien und Libyen, um nur einige zu nennen.
Ça fait longtemps que je vais sur des tas de conflits, des dizaines et des dizaines. La Tchétchénie plusieurs fois, le Liberia plusieurs fois.
Dafür interessierten sich die Medien kaum. Jetzt im Fall Syrien ist das anders, zumal das Regime ausländische Zeugen mit allen Mitteln fernzuhalten versucht.
Le régime ne veut ni témoin ni comporte assistance à son peuple en danger pourtant.
Journalisten, Mediziner und andere Helfer. Bereits die Reise von Jacques Beres war abenteuerlich und lebensgefährlich. Den großen Nichtregierungsorganisationen war es zu riskant, ihn nach Homs zu schleusen. Er gelangte mit Hilfe 2 kleinerer Gruppen ins Land, nach minutiöser Vorbereitung heimlich über die Grenze vom Libanon, mit wechselnden Autos, Motorrädern, teils zu Fuß. Dort stieß er zu einer motivierten syrischen Equipe.
J'ai été accepté, j'ai eu la chance, j'ai été accepté par une équipe syrienne qui travaillait depuis plusieurs semaines.
Operiert hat er dann in einem zum Notlazarett umfunktionierten Privathaus. Ein rustikaler Operationstisch, 3 Betten, völlig unzureichende Lampen, kaum Medikamente.
La salle d'opération, il y avait une table d'opération très rustique, mais ça allait. Il y avait un éclairage qui avait été bricolé.
Immer wieder fiel der Strom aus, sauberes Wasser fehlte.
C'est les basiques qui posent problème, c'est l'eau et l'électricité. L'eau parce que dans une maison particulière aussi il y a de l'eau aux toilettes.
Er wusch sich die Hände mit Alkohol, bevor er sich die Gummihandschuhe überstreifte. Doch es bringe nichts zu beklagen, was fehlt. Man müsse anpacken. Jacques Beres sieht Helfen als Pflicht. Deswegen war er vor 41 Jahren einer der Mitgründer der Médecins Sans Frontières, später auch der Médecins du Monde. Seine Erfahrung, auch unter schwierigsten Bedingungen zu operieren, half Beres. Dennoch scheiterte er bisweilen.
J'ai opéré 89 blessés de guerre et il y en a 9 qui sont morts sur la table d'opération même et 2 qui sont morts le lendemain.
In Homs operierte er 89 Kriegsopfer, 9 starben auf seinem Operationstisch, 2 am Tag danach.
Donc, y a beaucoup de pertes, si vous voulez.
Die medizinische Versorgung der Oppositionellen in Syrien, gerade auch in Homs, sei lamentabel. Viel Personal sei aus zivilen Spitälern geflüchtet, andere wurden von der Regierung geschlossen oder zu Truppenlagern umfunktioniert. Und vor allem die dem Widerstand Nahestehenden hätten Angst gehabt, sich dort behandeln zu lassen, aus Angst, verhört, gefoltert oder entführt zu werden. Bei mehreren Patienten habe er Folterspuren gefunden, teils neue, teils schon ältere. Jacques Beres maßt sich nicht an, die politische oder strategische Lage in Syrien zu analysieren. Damit er überhaupt arbeiten konnte, musste er untertauchen, wie ein U-Boot, sagt er.
Moi, je peux pas vous en donner beaucoup non plus, parce que j'étais tout le temps en salle d'op, peut-être 15 heures par jour. La salle d'op, c'est un endroit fermé. C'est le plus
Eigentlich
fermé.
Habe er die ganze Zeit im Operationssaal verbracht, 15 Stunden am Tag. Nur 2-mal verließ er kurz die Notklinik. Was ihm als Erinnerung blieb, die ständigen Explosionen, der Beschuss der syrischen Artillerie, das Gewehrfeuer, die schreienden Menschen, der Rauch und Gestank brennender Häuser.
Il y a des cris des gens quand il y a des gens touchés, les familles. Donc c'est les hurlements des gens, le bruit des bombes, l'odeur des incendies.
Ein politisches Urteil gibt der Kriegschirurg dann doch ab.
Homs devait servir d'exemple de répression féroce jusqu'au bout.
Offensichtlich habe das Regime Homs zum Exempel für die Repression, zur Abschreckung im Rest des Landes gemacht. Jacques Peres plant, erneut nach Syrien zu gehen. Nicht nach Homs, da habe es keinen Sinn mehr, da hätten Assads Schergen die Strukturen der Opposition zerstört. Bevor er losfährt, sagt er jeweils seinem Sohn, Junge, mach keinen Unsinn, ich komme zurück.
Medizinische Hilfe mitten im Krieg. Fredrik Steiger traf den 71-jährigen Arzt Jacques Peres. Im US-Bundesstaat Illinois steht heute eine weitere Runde in den Vorwahlen an. Die republikanischen Kandidaten führen einen immer aggressiveren Wahlkampf gegeneinander. Aber bei einem Thema sind sie sich einig, beim Thema Abtreibung und Verhütung. Romney, Paul, Gingrich und vor allem Santorum vertreten hier Positionen, die noch vor wenigen Jahren nicht mehrheitsfähig gewesen wären, selbst nicht im konservativen Amerika. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Es sind schrille Töne für europäische Ohren, die derzeit im US-Vorwahlkampf zu hören sind. Auf CNN wird der republikanische Präsidentschaftskandidat Rick Santorum gefragt, was zu tun sei, wenn seine Tochter als Folge einer Vergewaltigung schwanger würde. Seine Antwort?
The right approach is to accept this horribly created in the sense of rape, but nevertheless gift of human life, and accept what God is giving to you.
Nicht abtreiben, sondern die Schwangerschaft als ein Geschenk Gottes akzeptieren. Selbst der als gemäßigter geltende Mitt Romney stimmt in den Chor ein. Wer einen staatlichen Zustupf für die Familienplanung wolle, solle für Obama stimmen, sagte er erst gestern auf der Wahlkampftour in Illinois.
If you're looking for free stuff you don't have to pay for, vote for the other guy. That's what he's all about, okay? That's not what I'm about.
Die sogenannte Pro-Life-Rhetorik gefällt Marilyn Musgrave. Die ehemalige Abgeordnete aus Colorado arbeitet für die Susan B. Anthony List, eine Organisation, die Abtreibungen in den USA verbieten will und Santorum mit $500,000 unterstützt. Santorum vertrete ihre Position am zuverlässigsten.
We just believe that we have chosen the one that has the proven record and also the one that will lead on life with the courage that it takes to stand up for the unborn child.
Dass Abtreibung 2012 ein Wahlkampfthema ist, überrascht Terry O'Neill nicht. Das sei fast normal, sagt die Präsidentin der National Organization for Women, der mächtigsten liberalen Frauenlobby Amerikas.
What does surprise me is that they're anti-contraception.
Was sie hingegen überrasche, sei, dass die Kandidaten auch gegen Empfängnisverhütung seien. Stein des Anstoßes ist vor allem die Pille danach. O'Neill betrachtet sie als Empfängnisverhütung, die Kandidaten hingegen als Abtreibung, da für die Kandidaten das Leben mit der Befruchtung des Eis beginnt. O'Neill sagt, die Rhetorik über Abtreibung und Verhütung habe sich in diesem Wahlkampf verschärft. Diese Radikalisierung sei schlecht für die Partei, die Frauen und die Frauenbewegung.
That is a sea change in the Republican Party that is bad for the party, it's bad for women, it's bad for the women's movement.
Kritiker dieser Radikalisierung gibt es zwar auch unter den Republikanern, zum Beispiel seitens des ehemaligen Präsidentschaftskandidats John McCain. Sie haben aber zu wenig Einfluss und Geld, um sich durchzusetzen. Ganz anders der Multimillionär Foster Freeze, der Santorum unterstützt. Der christlich-konservative Mäzen spottete kürzlich auf dem Sender MSNBC, Empfängnisverhütung sei doch gar nicht teuer, die Mädchen hätten früher ein Aspirin zwischen die Knie geklemmt, das habe auch funktioniert.
This contraceptive thing, my gosh, it's such inexpensive. You know, back in my days, they used bare aspirin for contraceptives. The gals put it between their knees and it wasn't that costly.
Excuse me, I'm just trying to catch my breath from that, Mr. Freeze.
Der Moderatorin verschlägte seinen Moment die Sprache. Selbst Marilyn Musgrave von der konservativen Susan B. Anthony List geht das zu weit. Sie unterstreicht, sie sei nicht kategorisch gegen Empfängnisverhütung, sie sei nur gegen Abtreibungen. Sie ist überzeugt, dass die Kandidaten sich möglichst radikal geben, um die christlich-konservativen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, die immerhin rund ein Viertel der republikanischen Basis ausmachen. So lasse sich die Wahl gewinnen.
I think the pro-life issue is a winning issue politically, and these candidates know it. And I believe they know if they want to defeat Barack Obama in the fall, they're going to have the faithful, pro-life voters show up.
Terry O'Neill von der National Organization for Women hofft das Gegenteil, dass die Wählerinnen und Wähler erkennen, dass hier ein Krieg gegen die Rechte der Frauen geführt werde.
I know that the country is waking up to this war against women.
Das alles schade den Republikanern, sagt sie. Laut neuesten Umfragen könnte sie recht behalten. Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner ist der Ansicht, Empfängnisverhütung sei kein geeignetes Wahlkampfthema. Ebenfalls laut Umfragen scheinen sich parteilose Wählerinnen von den Republikanern abzuwenden, die diesen im 2010 noch ihre Stimme gegeben haben. Just eine solche Rückkehr der parteilosen Wählerinnen zu den Demokraten könnte im Herbst für Obama entscheidend sein.
Die Abstimmungsniederlage zur Zweitwohnungsinitiative ist noch nicht verdaut. Da muss sich der Bundesrat bereits mit dem nächsten heißen Eisen beschäftigen, der Initiative Staatsverträge vors Volk. Diese will, dass Staatsverträge mit wichtigem Inhalt oder hohen Ausgaben zwingend vors Volk kommen. Heute hat der Bundesrat den Abstimmungskampf eröffnet. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Die Schweizer Unabhängigkeit ist bedroht, zumindest in den Augen der AUNS, der Organisation, die sich die Verteidigung der Unabhängigkeit und Neutralität auf die Fahnen geschrieben hat. Aus ihrer Feder stammt denn auch die Initiative Staatsverträge vors Volk als Antwort auf Angriffe von außen. AUNS-Präsident Pirmin Schwander.
Wir haben in den letzten 2-3 Jahren festgestellt, dass die Bundesversammlung und der Bundesrat in der Außenpolitik immer nachgegeben hat, insbesondere gegenüber den USA. Wir wollen, dass gerade in diesen Bereichen, was Besteuerung, Staatsverträge anbelangt, das Volk viel mehr obligatorisch mitreden muss und darf, damit wir nicht mehr so erpresst werden wie in der Vergangenheit.
Geht es nach der AUNS, dann müssten künftig Staatsverträge von bedeutendem Inhalt oder Staatsverträge, die hohe Ausgaben zur Folge hätten, immer auch Volk und Ständen unterbreitet werden.
Es geht darum, dass die großen Weichenstellungen in der Außenpolitik durch das Volk legitimiert ist und überall auf der ganzen Welt, wo etwas durch das Volk legitimiert ist, kann es auch besser durchgesetzt werden und wird entsprechend vom Stimmvolk auch getragen.
Mehr direkte Demokratie, mehr Mitsprache bei der Außenpolitik. Diese Anliegen mögen populär sein, der Bundesrat und das Parlament sind trotzdem dagegen. Schon heute habe das Stimmvolk nämlich einzigartige Mitspracherechte über das fakultative Referendum, aber auch über das obligatorische Referendum. So müsste ein EU-Beitritt beispielsweise schon heute zwingend vom Stimmvolk abgesegnet werden, betont Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Die Schweiz ist heute schon das Land, das am meisten demokratische Mitsprache kennt, gerade auch in der Außenpolitik. Mit der Initiative müsste die Bevölkerung dann zwingend unter Umständen über Vorlagen abstimmen, die politisch völlig unbestritten sind. Das führt zu mehr Aufwand, das führt zu mehr Kosten, aber sicher nicht zu mehr Demokratie.
Der Bundesrat geht davon aus, dass wegen der Initiative Staatsverträge vors Volk bis zu 30% mehr Abstimmungen durchgeführt werden müssten. Selbst ein unbestrittener Staatsvertrag, wie beispielsweise ein vorteilhaftes Freihandelsabkommen, könnte so bis zu 12 Monate verzögert werden. Ein unerträglicher Gedanke für Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Ein Jahr früher oder später, das kann für das Exportgeschäft absolut entscheidend sein und damit auch für die Arbeitsplätze hier in diesem Land.
Leerläufe in der Außenpolitik sowie Nachteile für die Wirtschaft befürchtet also der Bundesrat. Von einer maßgeblichen und notwendigen Stärkung der Volksrechte sprechen dagegen die Befürworter. Über die Volksinitiative Staatsverträge vors Volk befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 17. Juni.
Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Wussten Sie, dass Alice im Wunderland ein Klassiker der Nonsensliteratur ist? Oder dass Christian Morgenstern überzeugt war, die Welt lasse sich mit Wörtern allein nicht wirklich trefflich beschreiben? Um diese Nonsensliteratur geht es jetzt. Sie will Gegenstück sein zur ehrwürdigen Literatur, die Sinn ergibt. Und dabei wird rasch klar, dass die literarische Welt des Unsinns reich verspielt und verrückt ist. Thomas Bodmer widmet dieser merkwürdigen Literaturgattung im Museum Strauhof in Zürich nun eine ganze Ausstellung. Karin Salm hat sie sich angesehen und vor allem angehört. Der Nonsens gibt sich mit der Realität nicht zufrieden. Einfach die lapidare Wirklichkeit abzubilden, ist ihm zu wenig. Der Nonsens will mehr, nämlich absurde Gegenwelten schaffen. Der Nonsens produziert Unmengen an Sinn und er habe dabei Freude am Spiel, sagt Thomas Bodmer, Kurator der Ausstellung im Museum Strauhof.
Also es ist eine künstliche Welt und sie folgt eigenen Regeln wie ein Spiel. Aber man muss sie befolgen, sonst funktioniert das Spiel nicht. So ist es auch im Nonsens.
Weil sich der Ausstellungsmacher, wie viele andere übrigens auch, mit der Definition von Nonsens schwer tut, zeigt er lieber, welche Spielregeln sich die Nonsensproduzenten auferlegen, um nicht in die Falle der Beliebigkeit zu tappen. Fantasie und dramatische Zuspitzung sind F.W. Bernsteins Regeln.
Es pflatscht und schäumet. Ihr Winde blast. Aus Tellern ragt steil ein Kochlöffelmast. Es kentern die Tassen und Schalen und klirr versinkt in der Tiefe das schöne Geschirr.
Auch wer die Bibel beim Wort nimmt, wie Robert Gernhardt, konstruiert Nonsens und kommt so zu sinnigen Erkenntnissen.
Ich sprach nachts, es werde Licht, aber heller wurd es nicht. Ich sprach, Wasser werde Wein, doch das Wasser ließ dies sein. Ich sprach, Lahmer, du kannst gehen, doch er blieb auf Krücken stehen. Da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war.
Nicht nur das strenge Wort der Bibel bietet den Nonsensproduzenten eine Vorlage. Auch das Prinzip der wissenschaftlichen Ordnung scheint anregend zu wirken.
Man tut's auf den Komoren mit angelegten Ohren. Man tut's auf den Lofoten mit schräg gestellten Pfoten. Man tut's auf den Molukken genauso, nur im Ducken.
Und auch bei Nonsens kann eine Prise Selbstkritik nicht schaden, was die deutschen Nonsens-Stars Robert Gernhardt, F.K. Wächter und F.W. Bernstein auf ihrer Nonsens-Seite «Die Welt im Spiegel» erkannten. Eine Seite, die sie 1964 für ihre Satire-Zeitschrift erfanden.
Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche.
Das deutsche Nonsens-Trio hatte, so zeigt die Ausstellung im Strauhof, natürlich Vorgänger. Zum Beispiel Christian Morgenstern. Er propagierte die Umwortung aller Worte und war überzeugt, dass die Sprache untauglich sei, die Welt zu erfassen. So komponierte Morgenstern aus lauter Lauten das große Lalula.
Contraruru miromente, zascu ces rü rü, entipente, leio lente clec vapufzilü, lalu, lalu, lalu. La, lu, la.
Die Geburtsstunde des Nonsens aber, so erzählt Ausstellungsmacher Thomas Bodmer, die habe in England im prüden viktorianischen Zeitalter Mitte des 19. Jahrhunderts geschlagen. Jabberwocky, so heißt das wohl berühmteste Nonsensgedicht. Lewis Carroll hat es in seinem zweiten Buch nach Alice im Wunderland gedichtet.
Verdaustig war's, und glasse Wieben rotterten gorkicht im Gemank. Gar Elump war der Pluckerwank und die Gabben Schweisel frieben.
Und das ist dann eben so, dass Alice sich von Humpty Dumpty erklären lässt, dass zum Beispiel das Wort Glas eine Zusammenziehung ist von glatt und nass. Oder dass verdaustig eben die Zeit ist am Nachmittag, wenn man noch verdaut, aber schon wieder durstig ist.
In seiner Nonsensausstellung beweist Thomas Bodmer auf vergnügliche Art, dass im Unsinn eine geballte Ladung Hintersinn steckt.
Karin Salm, vielleicht hat sie sie angesteckt. Die Ausstellung Nonsens, Spielarten einer merkwürdigen Literaturgattung, eröffnet heute im Museum Strauhof in Zürich und sie dauert bis zum 3. Juni. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jäcke, für die Nachrichten Georg Auf der Mauer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.